Windows hat uns ermöglicht, mit Technologie zu arbeiten und anders mit Technologie zu arbeiten. KI, Copilot in unserem Falle, ermöglicht uns, dass die Technologie für uns arbeitet. Und das ist, glaube ich, der große Wandel. Und deswegen ist der Hebel tatsächlich auch ein wesentlich größerer, wenn ich dann einfach schaue, was war damals Windows und was ist heute KI. Das heißt, die Möglichkeiten, die dahinter stecken, sind heute viel, viel größer.
Willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Big Bang Podcasts. Heute feiern wir die 50. Folge. Als wir vor etwas mehr als einem Jahr mit diesem Podcast gestartet sind, wollten wir eine Plattform schaffen für die Menschen, die Zukunft gestalten in Unternehmen, in der Wissenschaft, in der Politik und auch in der Technologie. 50 Folgen später sprechen wir über eine Entwicklung, die unsere Arbeitswelt vermutlich stärker verändern wird als jede technologische Innovation der vergangenen Jahrzehnte. Künstliche Intelligenz. Und kaum ein Unternehmen prägt diese Entwicklung derzeit so stark wie Microsoft. Ein Jahr nach dem 50. Geburtstag von Microsoft, also die haben beide 50. Jubiläen, steht das Unternehmen möglicherweise vor der größten Transformation seiner Geschichte, vom Softwareanbieter hin zur Plattform für KI-Agenten und digitale Mitarbeitende. Ich bin Aische Mese, Festival-Host des Big Bang KI-Festivals und CEO von DUB Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Alexander Britz. Er ist Senior Director Public Sector und Mitglied der Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland. Seit vielen Jahren begleitet er die digitale Transformation in Deutschland und erlebt die aktuelle KI-Revolution natürlich aus der ersten Reihe. Auch beim Big Bang KI Festival wird er in diesem Jahr wieder auf der Bühne stehen, erstmals sogar als Co-Host. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Herr Britz, herzlich willkommen im Big Bang Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Britz, bevor wir über KI, Microsoft und die Zukunft sprechen, wer sind Sie eigentlich und was treibt Sie persönlich an, sich seit so vielen Jahren mit Zukunftstechnologien zu beschäftigen?
Ja, mein Name ist Alexander Britz. Ich beschäftige mich bei Microsoft mit dem, was wir Public Sector nennen. Das heißt nichts anderes als all die Bereiche, die das öffentliche Leben von uns allen in irgendeiner Art und Weise bestimmen. Also das ist die öffentliche Verwaltung, das ist das Thema Sicherheit, das ist das Thema Bildung, Bildungswesen, Forschung, Gesundheitswesen, Krankenhäuser, Krankenkassen, Pharma, Medizintechnik, also all das, was in irgendeiner Art und Weise vermutlich jeder von uns in einem täglichen Leben erlebt und wo er vielleicht auch Technologie in irgendeiner Art und Weise erfahren kann, vielleicht manchmal in Zukunft sogar noch ein bisschen mehr als bisher. Ansonsten, ich bin seit über 30 Jahren in Hamburg ansässig, seit 16 Jahren mittlerweile bei Microsoft und wie Sie schon gesagt haben, beschäftige mich gerne mit Technologien und das ist am Ende des Tages ist diese Kombination zwischen den Bereichen, die ich eben gerade gesagt hatte, und der Technologie, also der Möglichkeit, Menschen in die Lage zu versetzen, mehr zu erreichen, vielleicht im Gesundheitswesen einen Unterschied zu machen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir Medikamente vielleicht schneller entwickeln können oder dafür zu sorgen, dass unser Bildungswesen vielleicht ein bisschen besser wird. Das ist so der Antrieb und das ist das, was mich jeden Tag begeistert und was ich Gott sei Dank in meinem Job jeden Tag auch ausleben darf.
Ja, da haben Sie ja perfect Match im Job
hinbekommen. Absolut, absolut.
Sie erleben technologische Entwicklungen ja seit vielen Jahren aus nächster Nähe. Das heißt, wir haben hier einen absoluten Insider. Was hat Sie in den vergangenen 3 Jahren am meisten überrascht?
Geschwindigkeit. Und zwar Geschwindigkeit einmal bei der technologischen Entwicklung. Wenn Sie 3 Jahre zurückspulen oder auch 2 Jahre zurückspulen, dann können Sie ganz viele Sachen lesen. Es ging dann schon um KI, um generative KI. Dann haben viele Expertinnen und Experten Voraussagen gemacht, was wann gehen wird und vor allem, was lange Zeit nicht gehen wird. Und dann wurden Sachen gesagt wie, naja, in 5 Jahren wird das noch nicht gehen, aber das ist nach Wochen und Monaten alles einkassiert worden. Und also die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung war wirklich mehr als überraschend. Das ist das eine. Was ich aber mindestens genauso überraschend finde, ist die Geschwindigkeit der Adoption von uns Menschen. Also selbst in einem Land wie Deutschland, wo doch viele Leute oft sagen, naja, ein bisschen skeptisch gegenüber Technologie, werden sie wenige Leute finden, die nicht mit irgendeiner Art und Weise dann gesagt haben, naja, jetzt wo ich es gesehen habe, KI kann mir helfen und ich nutze das auch ganz gerne. Und wir haben sehr schnell gesehen, dass Leute das Thema KI auch an ihren Arbeitsplatz bringen. Und diese Geschwindigkeit, diese Adoptionsgeschwindigkeit fand ich, wie gesagt, mindestens genauso überraschend wie die technologische Entwicklung.
Und gibt es noch einen dritten Punkt, den Sie überraschend fanden?
Naja, es gibt natürlich dann detailliertere Punkte, die noch in irgendeiner Art und Weise überraschend sind. Wenn Sie schauen, wie sich, und das ist jetzt so ein bisschen aus meiner täglichen Brille gesprochen, wie sich Trends geändert haben. Also ich habe früher immer gesagt, naja, bei uns sind 6 Monate eine lange Zeit und in 6 Monaten kommt wieder so die nächste Welle. Ich hatte letztens mit einem Kunden gesprochen, der sagte, naja, 6 Monate sind besser auszutauschen gegen 6 Wochen. Und auch da, wie man sich adaptiert und mittlerweile auch andere Ansprüche stellt, also finde ich wirklich begeisternd. Und am Ende des Tages, Sie merken schon, ich komme immer wieder auf das Thema Geschwindigkeit zurück. Und das ist, glaube ich, in jeder Hinsicht etwas, was für uns alle in der Industrie tatsächlich dann doch überraschend war.
Ja, wenn wir zu Microsoft einmal zu sprechen kommen, wenn Sie auf die Geschichte von Microsoft zurückblicken, was waren denn aus Ihrer Sicht die 3 wichtigsten Wendepunkte in dem Unternehmen?
Naja, also 3 große Wendepunkte war sicherlich einmal, das war schon lange her, das Thema Windows. Einführung von Windows, grafische Oberfläche auf dem PC. Damals ja quasi die Erfüllung dessen, was ein Bill Gates formuliert hat, im Sinne von, wir möchten einen PC auf jeden Schreibtisch bringen, was eine Riesenvision war, an die am Anfang keiner gedacht hatte, dass das irgendwie realistisch sein könnte. Das ist das eine Thema. Dann sicherlich als zweites das Thema Cloud. Als unser jetziger Chef, unser CEO angetreten ist, hat er dann so als Maßgabe postuliert, Cloud first, Mobile first. Sicherlich auch nochmal ein Thema, weil wir aus einer Computerwelt kamen, wo halt der PC, der eben gerade genannte PC, auf dem Schreibtisch stand und man dann doch relativ fest im Sinne von, dort ist mein Arbeitsplatz war, das Thema Cloud, was uns einfach ermöglicht hat, ganz anders flexibel, mobil zu sein. Und die dritte Welle ist schlicht und ergreifend das Thema KI. Also das ist auch nochmal etwas. Und wenn Sie sich angucken, die Rolle einer Microsoft, ich glaube, wir sind immer ganz gut darin gewesen, Plattformen zu bauen und damit Technologien und damit Möglichkeiten auch zu demokratisieren, also wirklich in die breite Fläche allen Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich zur Verfügung zu stellen.
Also Windows, Cloud und dann die KI. Ja. Und wenn wir beim Thema KI und Microsoft sind, ist Copilot für Microsoft jetzt langfristig möglicherweise sogar wichtiger als Windows das jemals war?
Mag sein. Also ich glaube, ich würde anders drauf gucken, ehrlicherweise. Ich würde drauf gucken im Sinne von, was hat Technologie jeweils bedeutet? Und am Ende des Tages war Windows, hat uns ermöglicht, mit Technologie zu arbeiten und anders mit Technologie zu arbeiten. KI, Copilot in unserem Falle, ermöglicht uns, dass die Technologie für uns arbeitet. Und das ist, glaube ich, der große Wandel. Und deswegen ist der Hebel tatsächlich auch ein wesentlich größerer, wenn ich dann einfach schaue, was war damals Windows und was ist heute KI. Das heißt, die Möglichkeiten, die dahinter stecken, sind heute viel, viel größer.
Microsoft investiert ja Milliarden in KI, wie viele andere Unternehmen auch, vor allem in den USA, aber auch China und Europa ist da ja jetzt auch im Nachholen. Woran werden Sie denn in 5 Jahren messen, ob sich diese Wette ausgezahlt hat?
An den Ergebnissen. Wirklich an den Ergebnissen im Sinne von, haben wir die Versprechen der Technologie tatsächlich eingelöst? Ich hatte eben gerade gesagt, entwickeln wir wirklich jetzt Medikamente schneller? Das wird ein Thema sein. Sind wir jetzt in der Lage, Menschen zu entlasten durch KI? Sind wir in der Lage, beispielsweise das Thema Fachkräftemangel ganz anders anzugehen, weil wir Effizienzen durch KI ermöglicht haben? Und haben wir vielleicht die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland auch entsprechend gesteigert? Das werden die Themen sein. Da müssen wir uns dann fragen, haben wir unsere Versprechen eingehalten? Hat Technologie das geliefert, was wir glauben, was Technologien liefern kann? Und daran werden wir unseren Erfolg auch messen.
Gibt es da schon KPIs zu?
Da gibt es KPIs zu, weil wir mit unseren Kunden sehr genau darüber sprechen, was die von Technologie und von KI erwarten. Also niemand setzt heute Technologie ein und sollte es auch nicht tun, nur um Technologie einzusetzen. Sondern es gibt immer ganz klare Themen, wo man sagt, naja, wir möchten das und das erreichen. Und daran, wie gesagt, müssen wir uns messen lassen und werden wir uns natürlich auch messen lassen, wenn wir mit unseren Kunden sprechen und sagen, naja, wir haben gemeinschaftlich Projekte gemacht, das war unsere Ziellinie und haben wir den geliefert? Haben wir das denn gemeinschaftlich so hinbekommen, wie wir es uns damals gedacht haben? Das wird die große Entscheidung am Ende des Tages sein.
Für viele aus unserer Community, das sind ja so kleine und mittelständische Unternehmen, ist ja immer die Frage, wie nutze ich KI eigentlich richtig strategisch, so dass sich das auch im Ergebnis bemerkbar macht. Und da sehen und lesen wir ja sehr viel von KI-Projekten, die auf Friedhöfen landen. Was würden Sie denen empfehlen? Oder was ist immer der größte Fehler, den die machen?
Ich glaube, wie bei vielen Digitalisierungsprojekten in der Vergangenheit auch schon, Oftmals werden solche Projekte als Technologieprojekte gesehen. Man konzentriert sich sehr auf ein Produkt, man konzentriert sich sehr auf eine Technologie. Am Ende des Tages sind solche Projekte Veränderungsprojekte. Und ich würde mal sagen, 20% davon ist Technologie und 80% sind Veränderungs- und Change-Management-Prozess. Ich muss die Leute mitnehmen, ich muss den ganzen Prozess irgendwie einbetten. Wenn Sie nur auf Technologie gucken, und das ist das, was wir sehr, sehr häufig sehen, dass jemand sagt, naja, ich führe jetzt ein Stück Technologie ein. Da gibt es keine Magie dahinter zu sagen, naja, ich habe jetzt eine Lizenz gekauft und morgen tut das Produkt irgendwas für mich. Das wird nicht funktionieren. Es muss einen wirklichen Plan geben, es muss eine ganz klare, deswegen sage ich, wir gucken mit unseren Kunden sehr genau, was erwarten die eigentlich von Technologie und was sollen die Ergebnisse sein. Und sich das anzuschauen, A, klare Ergebnisdefinition, aber auch einen ganz klaren Prozess. Und am Ende des Tages, ja, Technologie macht einen Unterschied, aber wenn wir überlegen, dass das vielleicht nur 20% sind, dann darf man halt einfach die Menschen nicht vergessen und die muss man mitnehmen. Und das kommt sehr, sehr häufig zu kurz. Und dann haben Sie eventuell den Ansatz zu sagen, ich habe ganz viele Projekte gemacht und ich habe die parallel gemacht und dann sind die eventuell zerfasert und haben alle nicht die Ergebnisse. Und dann ist ganz furchtbar Enttäuschung im Unternehmen zu sagen, naja, aber ich habe mich doch mit KI beschäftigt. Da ist es sicherlich sinnvoller, manchmal strategischer ranzugehen und genauer ranzugehen, zu sagen, okay, wie kriege ich das wirklich in der Organisation gelandet, als einfach nur mehr oder minder voller Begeisterung, was erstmal schön ist, sich in viele Projekte dann zu verstricken, die aber vielleicht nicht so aufgesetzt sind, wie sie aufgesetzt sein könnten.
Das heißt, bei so einem begrenzten Budget, was ja die meisten Unternehmen für dieses Thema dann haben, sollte man schon auch darauf achten, dass ein Teil von dem Budget auch für den Implementierungsprozess, also das Upskilling der Mitarbeiter mit berücksichtigt wird.
Ja, aber es ist auch mehr als nur Upskilling, weil am Ende des Tages müssen Sie sich Prozesse angucken und wie gesagt, Sie müssen auch dem Ganzen einen Überbau geben, sagen, was ist denn eigentlich die Motivation, das zu tun? Sie haben ja immer noch, das muss man ja auch immer wieder ansprechen, bei ganz vielen Menschen die Angst, naja, KI wird nur eingeführt, um jetzt Menschen zu ersetzen. Und dann haben Sie natürlich automatisch schon mal eine Haltung, dass Sie nicht auf Begeisterung stoßen bei der Einführung einer solchen Technologie, sondern dass Leute erstmal sehr, sehr skeptisch sind und vielleicht auch gar nicht mit großer Motivation mitmachen, weil sie denken, naja, vielleicht schaffe ich mich jetzt selber ab. Das ist aber ja eigentlich nicht der Punkt. Jedenfalls in den meisten Projekten, in denen wir in irgendeiner Art und Weise engagiert sind, geht es um ganz andere Thematiken. Und zu erklären, was bedeutet das? Zu erklären auch, ja, KI bedeutet Veränderung. Veränderung auch in den Jobs, aber nicht notwendigerweise Wegfall der Jobs. Also ja, auch Skilling, also die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist wichtig. Aber das Gesamtprojekt ist auch noch mehr als in Anführungszeichen nur das Thema Weiterbildung und nur das Thema, ein Stück Technologie in irgendeiner Art und Weise im Unternehmen einzuführen. Mhm. Und da gibt es ganz viele schlaue Menschen, die sich über Jahrzehnte jetzt mit dem, auf Neudeutsch, mit Change-Management-Prozessen auseinandergesetzt haben. Und da mal reinzugucken und sagen, wie geht denn gutes Change-Management, wie gut geht gutes Veränderungsmanagement in einem Unternehmen, das ist sicherlich die Mühe wert.
Ja. Vor 2 Jahren haben wir ja alle noch über Chatbots gesprochen und zum Teil heute noch. Wir sprechen jetzt aber auch über Agenten. Und was ist der eigentliche Unterschied? Weil die Übergänge sind fließend und es wird auch manchmal kreuz und quer benutzt. Ja. Aber jetzt haben wir schon mal einen Experten hier sitzen. Vielleicht können Sie uns den Unterschied erklären.
Ja, die simple Denke ist die, ein Chatbot ist eine Technologie, wo ich eine Frage stelle und eine hoffentlich intelligente Antwort zurückbekomme. Und das kann ich natürlich mehrfach im Ping-Pong machen und die Fragen immer weiter konkretisieren. Agenten sind nun Technologien, die deutlich weitergehen, weil sie nicht nur eine Antwort geben können, sondern sie einfach schlicht und ergreifend handeln, das heißt Aufgaben erledigen können. Das heißt, ich sage jetzt nicht, ich möchte mal eine Antwort haben auf eine Frage, sondern ich sage, ich möchte, dass du Folgendes für mich tust. Und je nachdem, wie Agentensysteme aufgebaut sind, kann das auch mehrstufig sein. Das heißt, das sind jetzt nicht immer nur einfache Dinge, sondern es kann sein, dass es ein ganzes Agentensystem gibt, die sich dann untereinander Aufgaben aufteilen und auch untereinander Aufgaben weitergeben. Und deswegen reden wir mittlerweile, so schräg sich das vielleicht beim ersten Mal anhört, bei Agenten tatsächlich auch über digitale Kolleginnen, Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, das ist der große Unterschied zwischen Agenten und tatsächlich Chatbots.
Und wann erleben wir den ersten digitalen Mitarbeiter, der quasi alles eigenständig plant, umsetzt?
Nicht alles eigenständig. Also das ist vielleicht nicht der Punkt, aber die haben wir schon. Also die haben wir bei uns im Unternehmen, die haben wir bei Kunden. Das ist heute Realität. Also das ist nicht mehr Zukunft. Ich kann mich erinnern tatsächlich, ich habe letztes Jahr auf dem Big Bang Festival über Agenten geredet und habe damals gefragt, wie viel haben das schon im Einsatz? Das waren sehr wenige.
Genau, es waren noch nicht so viele.
Und abgesagt, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen, werden hier deutlich mehr Hände hochgehen. Und ohne dass ich jetzt weiß, wer da im Publikum sitzen wird, wenn man so eine Frage nochmal stellen würde jetzt im September, da werden deutlich mehr Hände hochgehen. Also das ist tatsächlich in vielen Bereichen heute schon Realität. Das ist nicht mehr eine Zukunftsvision, sondern das ist schon umgesetzt. Da sind wir wieder beim Thema Geschwindigkeit von vorhin. Ja. Vor, was sind es jetzt, 10 Monaten drüber gesprochen, heute schon gelebte Realität in den Unternehmen.
Wenn Sie uns noch mal ein Beispiel dazu geben können, in welchem Unternehmensbereich vielleicht so ein, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, digitaler
es
Mitarbeitende?
Gibt in allen Bereichen, ehrlicherweise. Viele Unternehmen fangen tatsächlich in klassisch administrativen Bereichen an. Da ist es dann aber auch egal, was es ist. Also ob es jetzt die Reisekostenabrechnung ist oder die Reisebuchung ist, ob es in irgendeiner Art und Weise im ganzen Kontext von Callcentern sind, wo wir sagen, okay, da gibt es einen Anruf und dann muss irgendetwas gemacht werden und dann muss eine Schadensmeldung bei Versicherungen beispielsweise. Also all solche Geschichten sind in verschiedensten Bereichen. Wir sehen es in Vertriebsprozessen tatsächlich, dass Leute, die im Außendienst sind, entsprechende Agenten haben, weil sie einfach ihre Auswertungen beispielsweise bekommen, ihre Umsatzberichte oder ihre Ziele und so weiter. Also all das findet heute schon statt.
Und wenn wir überall Agenten sitzen haben, aber irgendwas wird ja der Mensch quasi noch haben, das ihn unersetzbar macht, was wird das sein?
Also das sind mehrere Punkte. Also das ist zum einen sicherlich, also all das klassisch Menschliche, also das Thema Empathie, das Thema echte Kreativität, Beziehungsgeflechte zu Menschen logischerweise, also das, all das, was wir im klassischen menschlichen Bereich tatsächlich sehen, wird uns weiter beschäftigen. Und man kann es ja noch ein bisschen weiter fassen, weil auch immer gerne die Frage kommt im Sinne von, was bedeutet denn KI eigentlich oder welche Fähigkeiten brauchen wir in dieser KI-Welt oder macht denn die KI dann alles in Zukunft alleine? Und das wird sie natürlich nicht tun. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir sagen, wir müssen uns sehr genau überlegen, wie wir KI einsetzen und welche Rolle der Mensch noch hat. Und wenn wir es richtig machen, dann hat der Mensch natürlich immer noch die Entscheidung über verschiedene Dinge. Und das heißt auch immer so schön bei uns in der Industrie, auf Neudeutsch, Human in the Loop, also der Mensch in der entsprechenden Ablaufschleife. Wo bauen wir ganz bewusst die Punkte ein, wo wir sagen, naja, hier soll die KI einfach stoppen und den Menschen fragen, was soll ich denn jetzt tun? Das wird einer der Punkte sein, die uns natürlich beschäftigt. Und wenn Sie dann gucken, was bedeutet das für uns? Das bedeutet zum einen, dass Fähigkeiten wie die richtigen Fragen stellen oder das wahre Problem erkennen. Das wird extrem wichtig sein, dass das auf menschlicher Seite noch viel, viel stärker ausgeprägt wird. Situationen beurteilen, Entscheidungen treffen, wird wesentlich stärker noch ein Thema sein, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Das fängt schon bei dem Thema Agenten an. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, alle bekommen digitale Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie so wollen, dann müssen Sie schon anfangen zu sagen, naja, was delegiere ich denn an die? Das ist schon die erste Entscheidung, die Sie treffen müssen. Was mache ich denn selber? Was mache ich denn mit der KI? Was gebe ich ganz der KI und will dann einfach nur ein Ergebnis, was ich dann kontrolliere und dann eventuell mit Ja oder Nein sagen, machen wir so oder machen wir anders? Und wo lasse ich mich mit KI unterstützt in irgendeiner Art und Weise auf Prozesse ein? Also so eine Einteilung wird wichtig und wie eben schon gesagt, dann die klassischen menschlichen Themen, die werden uns natürlich massiv auch weiterhin von KI, Gott sei Dank, muss ich sagen, unterscheiden.
Ja, spannend. Wird die KI denn in den nächsten 5 Jahren mehr Arbeitsplätze schaffen oder mehr verdrängen? Das ist ja so die spannende Frage, die uns alle sehr interessiert.
Ja, das ist eine Frage, die mich schon lange beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da auch einen Prozess durchlaufen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich hätte Ihnen vor ein paar Jahren, und das kann man vermutlich auch irgendwo noch im Netz finden, immer gesagt, naja, die KI, die wird, und das, wie es bei allen technologischen Entwicklungen war, die wird eher Arbeitsplätze schaffen, als uns Arbeitsplätze kosten. Ich bin kurz ins Stocken gekommen, als das Thema Agenten hochkam. Da habe ich dann gedacht, ich glaube, ich muss mich revidieren und ich muss nochmal drüber nachdenken. Mittlerweile bin ich allerdings wieder eine Stufe weiter, muss ich sagen, in meiner Einschätzung und sage, am Ende des Tages liegt es an uns. Es liegt an uns, wie wir die KI einsetzen und das wird bestimmen, was dabei rauskommt. Also wenn ich es jetzt ganz krass in verschiedene Extreme aufgliedern würde, ist, man könnte sich zu sehr auf KI verlassen. Wenn man es übertreiben würde, würde ich fast sagen, schon von KI entmündigen lassen. Dann würden wir Gefahr laufen, tatsächlich das in irgendeiner Art und Weise Jobs verloren gehen. Wenn wir es auf der anderen Seite aber richtig machen und verantwortungsvoll einsetzen und die KI dazu nutzen, unsere Stärken auch wesentlich mehr zu nutzen, das heißt, KI entlastet uns und wir haben Zeit für die Dinge, die uns unterscheiden und die wir vielleicht in der Vergangenheit gar nicht so machen konnten, weil wir gar nicht die Zeit hatten, weil wir uns in administrativen Prozessen gebunden haben, dann wird sie vermutlich mehr Arbeitsplätze schaffen, als sie vielleicht ersetzt. Am Ende des Tages, glaube ich, was wichtig ist, erstens, es wird definitiv Veränderungen geben in den Arbeitsbereichen. Das, glaube ich, ist keine große Diskussion. Und ich hoffe und ich glaube, wenn wir es richtig machen, und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass wir es richtig machen, dann wird sie tatsächlich Arbeitsplätze schaffen. Aber das heißt, ein sehr bewusstes Einsetzen der Technologie und, das sage ich als Ingenieur, keine Technikgläubigkeit, einfach nur der Technik willen.
Und welchen Beruf würden Sie denn einem 18-jährigen Menschen heute empfehlen?
Jeder, der ihm Spaß macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
oder irgendwas, wo Sie sagen würden, das hat definitiv keine Zukunft mehr.
Nee, das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, zu schwarz-weiß. Und ich bin gerade in der Rolle, weil meine Tochter gerade die Frage sich stellt. Also von daher, ich glaube tatsächlich nicht, dass es richtig ist zu sagen, diese Jobs sollte man gar nicht mehr im Fokus haben. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist die Erkenntnis, dass egal für welchen Job, für welche Stelle, für welchen Beruf man sich in irgendeiner Art und Weise interessiert, es wird nicht mehr so sein wie in der Vergangenheit, dass man sagen kann, naja, ich entscheide mich heute für diesen Beruf und ich weiß ungefähr, wie der die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre aussieht. Das wird nicht mehr der Fall sein. Das heißt, egal für was man sich heute entscheidet, man muss, glaube ich, die Flexibilität jetzt schon mitbringen, zu sagen, und in 10 Jahren wird dieser Job komplett anders aussehen. Und das ist viel, viel wichtiger als jetzt irgendwelche Schreckensszenarien im Sinne von, dieser Job hat keine Zukunft und du musst auf jeden Fall jenes machen. Also da ist KI ein wunderbares Beispiel. Wenn Sie vor 2,5 Jahren geguckt hätten, dann war auf einmal Prompt Engineering der Job. Hochbezahlt, großartig. Ich weiß gar nicht, ob es den jetzt noch gibt. Weil er sich auch schon wieder weiterentwickelt hat. Und das heißt nicht, dass die Leute, die damals in diesen Jobs angefangen haben, jetzt keine Jobs mehr haben. Sondern es ist schon wieder was anderes geworden daraus. Und deswegen ist, glaube ich, diese Flexibilität und diese Erkenntnis zu sagen, egal was ich mache, ich sollte das tun, was mir Spaß macht. Aber ich sollte mir auch von vornherein darüber im Klaren sein, dass sich das massiv ändern kann über Zeit und manchmal in sogar, sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs, in kürzeren Zeitabständen, als man sich das vielleicht ursprünglich vorstellen konnte.
Wenn wir vom 18-Jährigen jetzt weitergehen zum Geschäftsführer, wenn Sie heute Geschäftsführer eines typischen deutschen Mittelständlers wären, worauf würden Sie in den nächsten 12 Monaten den Fokus legen? Also Copilot, Agenten, Datenstrategie oder Mitarbeiterqualifizierung, was müsste da priorisiert werden?
Naja, im Sinne dessen, was ich vorhin schon gesagt habe, Technik sind 20%, 80% sind Veränderungsprozesse und andere Dinge. Tatsächlich das Thema der 80%, wie nehme ich die Leute mit, wie ist der gesamte Überbau? Ja, Technologie gehört dazu und ja, jetzt könnten Sie von einem Microsoft-Mitarbeiter wie mir erwarten, dass er jetzt sagt, Copilot ist immer das Allerwichtigste. Ich würde aber wirklich sagen, lassen Sie uns erstmal auf die 80% gucken, schauen Sie, was bedeutet das, was kann Technologie bedeuten, wie geht das, einen entsprechenden Plan machen. Und dann kann man gerne gucken, welche Produkte oder welche Sachen gehören dazu. Und am Ende des Tages, alles das, was Sie aufgezählt haben, gehört dazu. Und ich glaube, einer der großen Fehler, den wir manchmal in Europa auch gemacht haben in der Vergangenheit, ist, dass wir sehr sequenziell unterwegs waren und gesagt, jetzt müssen wir erstmal dies machen, danach machen wir jenes. Bei der Geschwindigkeit, mit der sich Technologie entwickelt, gibt es eine gewisse Parallelität der Entwicklungen, die man einfach auch können muss. Und Sie werden, stellen Sie sich vor, um jetzt das aufzunehmen, erstmal so sagen, ach, jetzt muss ich erstmal eine Datenstrategie machen. Und dann muss ich ja, wenn ich die Strategie habe, ja, dann muss ich ja erstmal die umsetzen. Und danach kann ich eventuell mein erstes KI-Tool einführen. Und da, schon zu spät. Also von daher eine gewisse Offenheit, ja, den Gesamtprozess angucken, aber dann auch sagen, okay, ich fange jetzt mal an. Eventuell, wenn ich halt die Datenplattform noch nicht so habe, werden die Ergebnisse noch nicht so brillant sein. Aber dann kann ich die Leute zumindest schon mal an das Thema gewöhnen und für Stück dann auch mich professionalisieren und meine Datenplattform oder meine Datenstrategie dann entsprechend Stück für Stück auch mit umsetzen. Dieses parallele Arbeiten bedeutet Geschwindigkeit und bedeutet natürlich auch eine gewisse Toleranz gegenüber, naja, es ist jetzt noch nicht perfekt, aber ist auch etwas, was wir, glaube ich, in Deutschland lernen müssen zu sagen, unser Anspruch zu sagen, naja, wir fangen erst an, wenn es 120% perfekt ist, hat uns jedenfalls in diesen Bereichen nicht immer gut getan.
Nee, im Automobilbau hat Tesla uns das ja vorgemacht, dass eine gewisse Imperfektion auch ein Vorteil sein kann.
Ne? Zum Beispiel. Es gibt noch viele andere Beispiele.
Ja, aber, ja. Wir machen jetzt eine Prognoserunde ein bisschen schneller. Und zwar, wir denken uns mal ins Jahr 2031. Mhm. Ein bisschen hin.
Das ist schon schwierig, ja.
Und bitte da mal die folgenden Sätze vervollständigen. Und zwar, erstens, jeder Wissensmitarbeiter hat
eine Vielzahl von digitalen Kolleginnen und Kollegen.
Kein Unternehmen arbeitet mehr ohne
KI in den Kernprozessen und KI in den Kernprodukten.
So, und jetzt die letzte. Die größte Überraschung der KI-Entwicklung wird sein,
dass KI unsere menschlichen Fähigkeiten eher stärkt und nicht ersetzt.
Und was würden Sie jetzt unabhängig von den drei Sätzen für eine Prognose abgeben?
Ja, also ich habe vorhin gesagt, 6 Monate war mal eine lange Zeit und jetzt sind wir bei 6 Wochen. Jetzt fragen Sie mich nach 2031.
Ja, genau. Es ist halt jetzt, darauf wird sich keiner festnageln.
Ja, das ist auch gut so. Ich glaube tatsächlich, dass wir einen anderen Umgang mit Technologie haben werden. Ich glaube, dass wir ein ganz anderes Arbeiten haben werden, als das viele sich heute vorstellen können. Und wie gesagt, wie das genau aussieht und welche Tools das sein werden und so weiter, das, glaube ich, kann heute keiner mit Gewissheit sagen. Aber die Veränderungsprozesse, wie wir sie in der Vergangenheit schon mal gesehen haben, jetzt quasi nochmal mit einem deutlich größeren Geschwindigkeitsablauf zu sehen und zu sagen, wir werden uns auf andere Dinge einlassen, auch einlassen müssen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass wir in Deutschland, in Europa auch die Offenheit haben und da vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen von anderen Teilen der Welt, die in der Vergangenheit uns vielleicht den einen oder anderen Schritt voraus waren.
Hm. Ich habe jetzt noch eine kleine Schnellfragerunde. Mhm. Und zwar stelle ich Ihnen einfach ein paar Begriffe immer zur Verfügung und Sie entscheiden sich für einen. Mhm. Wir starten mit, Sie sind ja von Microsoft, mhm. Bill Gates, Steve Ballmer oder Satya Nadella?
Satya Nadella.
Okay.
Ja, soll ich begründen?
Ja, gerne.
Also nichts gegen die anderen beiden, um Gottes Willen. Und ohne die wäre Microsoft nicht da, wo es heute ist. Oder vielleicht gäbe es es halt auch gar nicht, ne, im Falle von Bill Gates und in Teilen sogar auch von Steve Ballmer. Aber ich glaube, den Beitrag, den Satya Nadella in den letzten Jahren geleistet hat, einen großen Konzern quasi neu zu erfinden, komplett neu auszurichten. Ich hatte vorhin gesagt, er hat 2014 angefangen mit dem Thema Cloud First, Mobile First. Das hat man eventuell noch gehört, was ich fast beeindruckender finde, dass er 2017, das hat dann keiner mehr so richtig gehört, hatte ich den Eindruck gesagt, AI first, 2017. Und diese Erkenntnis damals schon zu sagen, okay, das ist eigentlich das Ding, was uns in Zukunft beschäftigen wird und was den Unterschied machen wird, da war er sehr, sehr früh und muss sagen, das ist eine Riesenleistung aus meiner Sicht, nicht nur diese Erkenntnis zu haben, sondern sie auch so stringent umzusetzen. Und dann gibt es viele andere Sachen, wie die Öffnung einer Microsoft in Open Source. Wir sind einer der größten Unterstützer der Open Source Community. Andere, ja, früher etablierte Mauern einzureißen. Ein Konzern, der mittlerweile 220.000 Mitarbeiter hat, tatsächlich komplett zu ändern, finde ich eine wirklich bewundernswerte Leistung.
Ja, das sehe ich auch so mit so vielen Mitarbeitern. Die Change-Prozesse so zu gestalten, dass sie funktionieren, ist wirklich eine mega Leistung. Europa oder USA? Wer hat 2030 die Nase vorn?
Ich würde sagen, in der Technologie vermutlich die USA, in der Anwendung hoffentlich Europa.
So, jetzt Copilot oder ChatGPT?
Ja, das wird Sie jetzt nicht wundern, aber ich begründe es Ihnen auch. Copilot schlicht und ergreifend, weil es wesentlich umfassender ist und weil da auch mehrere Modelle hinterhängen und nicht nur eins. Und wie gesagt, weil die Möglichkeiten damit deutlich vielfältiger sind als mit einem einfachen, in Anführungszeichen, ChatGPT.
Remote Work oder Büro?
Hybrid.
Optimist oder Skeptiker?
Ich würde mal sagen, optimistischer Realist.
Okay. Wir kommen zum Big Bang KI Festival. Sie sind in diesem Jahr nicht nur Speaker, sondern auch erstmals als Co-Host dabei. Worauf freuen Sie sich dieses Jahr besonders?
Insbesondere auf die Energie. Also wenn ich an letztes Jahr zurückdenke, es waren, ich glaube, 8.000 Leute.
Ja.
Dieses Jahr werden es mehr. Wie viel reden wir?
11.000?
Ja. 11.000 Leute, die kommen mit der Idee, KI ist etwas, was uns hilft, die Zukunft zu gestalten. Das ist eine unglaubliche Energie, eine unglaubliche Chance, mit so vielen Menschen tatsächlich zu sagen, was können wir tun, was können wir am Standort Deutschland tatsächlich tun, was können wir ändern? Und wie können wir gemeinschaftlich einen Unterschied machen? Also finde ich großartig.
Schön. Ich habe am Ende immer noch eine Frage, die unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und mich besonders interessiert. Welches KI-Tool nutzen Sie am liebsten? Beruflich oder privat? Also außerhalb von Copilot, das müssen wir einmal ausschließen.
Naja, also ich sage Ihnen mal so, ja, im Beruflichen ist es Copilot mit Cowork, ne? Also da gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Geschichten. Mittlerweile das, was wir Microsoft Scout nennen, was noch nicht öffentlich verfügbar ist, muss man ganz ehrlich gestehen, das ist so die Version von uns, die im Unternehmenskontext das kann, was OpenClaw tatsächlich ursprünglich mal ermöglicht hat. Also nochmal vielfältigere Möglichkeiten, mich zu entlasten, Dinge für mich zu tun. Total spannend, wie gesagt, ich weiß nicht, wann wir senden, aber wann es dann auch entsprechend in den Markt kommt, aber noch nicht verfügbar, bei uns intern schon, kommt aber dann entsprechend. Das ist etwas, was total spannend ist.
Da bin ich schon mal gespannt. Und gibt es einen Prompt oder einen Trick oder eine Arbeitsweise mit KI, die Sie uns mitgeben können?
Naja, ich würde nicht sagen Prompt oder Trick, aber ich würde nochmal zurückkommen auf das, was ich vorhin gesagt habe. Wir schauen auf Agenten wie auf digitale Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich glaube, dieses Bild muss man im Kopf haben, zu sagen, ich agiere und interagiere mit der KI so, als wenn es eine Kollegin oder ein Kollege wäre. Das heißt, nicht ein Stück Technik, wo man abstrakt irgendetwas jetzt reinschreibt oder irgendetwas verlangt, sondern ein vernünftiges Gespräch führt. Und auch, das sind dann so simple Sachen, die man aber schon vorher machen konnte, wo man sagt, naja, ich habe jetzt folgende Aufgabenstellung für dich, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe KI in dem Falle dann. Brauchst du noch irgendwelche weiteren Informationen? Stell mir ruhig Fragen, wenn du noch etwas brauchst, um den Job besonders gut auszufüllen. Also wirklich eine Interaktion zu haben, weil dann wird das Ergebnis auch besser. Und es ist erstaunlich, welche Fragen man zurückkriegt. Also zum Teil Fragen, die ja von alleine, zum Teil muss man es aber eventuell dann auch wirklich nochmal explizit machen. Und wenn man sich daran gewöhnt und sagt, also ich interagiere so wie mit einem Menschen, weil es ist ein Kollege oder eine Kollegin, dann werden die Ergebnisse unglaublich viel besser. Und das ist, glaube ich, etwas, was noch nicht alle wirklich verinnerlicht haben.
Ja, genau. Und die Disziplin bei der Anwendung, ne? Weil manchmal muss es dann schnell gehen und dann hat man da keine Zeit zu.
Ja, aber bei einem Kollegen würden Sie eventuell auch nicht nur sagen, mach mal.
Ja, das sollte man nicht. Ne? Das sehen Sie. Mit wem würden Sie denn gerne beim Big Bang KI Festival essen gehen? Das kann ein Mittagessen sein oder ein Abendessen.
Also am liebsten, ich nenne keine Namen, aber...
Können Sie gerne machen.
Nee, ich weiß auch noch nicht, wer von den 11.000 Menschen da alles da sein wird. Aber am liebsten, da gibt es eigentlich zwei. Einmal einen oder eine KI-Skeptikerin. Finde ich total spannend, einfach mal sich auszutauschen, weil da lernt man viel. Und ist natürlich auch spannend, mit Leuten zu sprechen, die begeistert sind. Aber von Leuten, die einen anderen Blick haben, nochmal zu lernen, warum ist der andere Blick und durch was ist der begründet, das finde ich total spannend. Und das Zweite, was ich auch spannend fände, wäre ein Mittelständler, Mittelständlerin, einfach nochmal den Blick zu sehen, sagen, Mensch, wie kann da ein Unterschied gemacht werden? Weil am Ende des Tages ist der Mittelstand nun mal schlicht und ergreifend das Rückgrat unserer Wirtschaft in Deutschland. Und wenn wir es da hinkriegen, dann macht das einen großen Unterschied für das Land und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie. Und das finde ich auch spannend.
Wunderbare letzte Worte. 50 Folgen Big Bang Podcast, 50 Gespräche über Technologie, Unternehmertum, Innovation und die Zukunft unserer Gesellschaft. Wenn sich durch all diese Gespräche eine Erkenntnis zieht, dann vielleicht diese: Technologie verändert nicht die Welt, Menschen tun es. Haben wir heute auch wieder gehört. Technologie entscheidet nur darüber, wie schnell. Herr Britz, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir sehen uns beim Big Bang KI Festival am 16. und 17. September in Berlin. Für unsere Hörerinnen und Hörer haben wir heute außerdem eine ganz besondere Überraschung, Trommelwirbel. Wir verlosen ein exklusives VIP-Ticket für das Big Bang KI Festival. Alles, was ihr dafür tun müsst, folgt mir auf LinkedIn und schreibt mir eine Nachricht zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören und egal ob seit Folge 1 oder erst seit heute, auf die nächsten 50 Folgen und bis bald beim Big Bang Podcast.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 16. und 17. September zum Big Bang KI Festival nach Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert den Podcast und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.